Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt. Mein Name ist Dave und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe heute einen Gast bei mir, Il Lyricus. Herzlich willkommen.
Ja, danke Dave. Schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Il Lyricus, da seht ihr jetzt schon, das oder hört ihr schon, das ist jetzt natürlich kein sehr bürgerlicher Name. Ne? Ihr fragt euch vielleicht, okay, was, von welchem Planeten kommt der? Ja, das ist ein Künstlername. Ja, und du darfst dich ganz kurz vorstellen, Il Lyricus, wer du denn bist oder warum du überhaupt einen Künstlernamen hast.
Ja, Dave, also ich bin bürgerlich, eigentlich heiße ich Kevin und mache Rap-Musik, daher auch der Künstlername Il Lyricus. Und genau, ich bin zurzeit Theologiestudent, mache gerade mein letztes Masterjahr am Bibelseminar in Bonn und so Gott will, bin ich dann nächstes Jahr fertig mit dem Studium. Genau, bin Christ, bin Ehemann, bin Vater. Genau.
Das heißt, es geht heute um Rapmusik, nicht nur um Rapmusik. Wir werden natürlich das Thema Apologetik auf dem Apologetik-Kanal behandeln. Ihr werdet auch gleich hören, wo die Brücke ist. Denn du bringst im Februar eine EP raus, im Februar 2026. Du hast schon einige Songs veröffentlicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und diese EP trägt den Namen Rapologetik. Und meine Frage natürlich gleich am Anfang: Wie kamst du denn auf diesen Titel?
Ja, ich meine, war nicht viel Arbeit, das R vorne dran zu packen, ne? Erstmal. aber es ist natürlich ein bisschen mehr dahinter als nur das R am Anfang. Genau, ich habe damals meinen zweiten Song released mit dem Titel Rote Pille. Und das Ding ist halt so in so einer kreativen Phase an einem Freitagabend entstanden, in ein paar Stunden geschrieben. Und ich habe das erste Mal so gemerkt, ey, Rap und Apologetik, das passt mega gut zusammen. Warum passt das so gut zusammen? Weil ich glaube, dass Rap erstmal ein sehr textlastiges Genre ist, von sich aus. Man hat viel zu sagen, ja, oder man kann viel sagen.
Und ja, man kann, manche machen es leider nicht, ne?
Manche machen es nicht, du kannst auch dreimal das gleiche ganze Zeit wiederholen, ne?
Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang.
Genau, hat auch funktioniert, ja, irgendwie hat es funktioniert. Ich bin da eher von einem anderen Klientel oder komme von einer anderen Richtung. Genau, und ja, Rap war immer schon so ein bisschen konfrontativ, ja. Man hat ja immer diese Disses, diese Rap-Battles und was nicht alles gemacht. Und ich habe dann gemerkt, ey, wie cool ist das eigentlich? Beim Schreiben gemerkt so, ey, du kannst einfach Weltbilder attackieren. So, du musst gar keine Menschen angreifen. Und das ist ja als Christ sowieso nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, die Wahrheit zu predigen. Und genau, Rap ist da, glaube ich, ein gutes Vehikel. Einfach vom Genre her, einfach von dem, was ohnehin Leute erwarten von Rap. Und das christlich zu machen und eben mit christlichen Inhalten, mit der Wahrheit und das apologetisch rüberzubringen, das war dann irgendwie eine Idee, die dann durch diesen Song eigentlich letzten Endes entstanden ist. Und ich habe extrem viel positives Feedback bekommen zu dem Song. Und mir ist auch aufgefallen, einfach wie krass das ist, wie effektiv das ist, Musik als Vehikel. Ne? Denn ja, Leute packen sich das in die Playlist, die hören sich das morgens auf dem Weg zur Schule an, ja, dann sitzt du im Bio-Unterricht und dann hast du vielleicht schon das ein oder andere Argument doch noch im Kopf, ne, vom Song. Und das hat mich inspiriert, ne, da wirklich auch eine EP zu machen, wo man so verschiedene Weltbilder auseinander nimmt und mal wirklich, ja, die biblische Wahrheit darauf leuchten lässt, ne. Und genau, das war so meine Idee mit der EP.
So kam ich auch auf dich, also genau, ich kam über den Song Rote Pille, kam ich auf dich, genau, und habe gemerkt, ah, okay, das ist ein Konzept, das ist jetzt im Deutschen, ich jetzt sehr so nicht kenne, ne, dass man Apologetik mit Rapmusik verbindet. Im Amerikanischen gibt's sowas teilweise schon, aber gut, da ist der christliche Musikmarkt im Rap ja sowieso wesentlich größer. Da gibt's noch mehr. Finde ich erstmal ein mega cooles Konzept, muss ich sagen, zu sagen, ich meine, ich will auch nicht spoilern für die Leute, die Songs dann noch nicht gehört haben oder noch nicht auf dem Schirm haben, aber du behandelst ja dann tatsächlich auf deiner EP verschiedenste Themen und Weltanschauungen systematisch. Yes. Also schaut da gerne mal rein in diese Songs, Rapologetik. Meine Frage am Anfang wäre erstmal so eine kleine biografische Frage dann auch zu diesem Album. Wie kamst du überhaupt zur Apologetik? Also ich meine, wir haben es schon gehört, du studierst Theologie, aber selbst Theologiestudenten sind ja nicht gleich Apologetik-Nerds. Ne? Also Apologetik ist ja nochmal so ein Spezialthema in der Theologie. Warum die Apologetik?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich komme persönlich aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Das heißt, ich bin jetzt nicht besonders christlich aufgewachsen. Meine Großeltern sind Christen, ja, Russlandsdeutsche. Und genau, da habe ich halt schon früh von Jesus gehört. Aber so in der Teenie-Phase, in der Jugendphase, ne, da hat man sich halt schon die ein oder andere Frage einfach gestellt. Ne? Und ich wusste halt, dass ich nicht so leben will wie meine Eltern. Es gab immer nur Streit zu Hause, war immer alles sehr unfriedlich einfach. Ne? Und ich habe halt in Gemeinden gemerkt, bei Christen gemerkt, da ist einfach eine Nähe, da ist eine Freundlichkeit, da ist eine Liebe. Ja, und das möchte ich auch für mein Leben. Ja, wenn ich eine Familie gründe, ich will, dass meine Familie so lebt und eben nicht so, ja, wie ich es gewohnt war. Aber das hat der Simon, glaube ich, auch geprägt, in meinem Kopf zumindest mal den Satz, ja, auf eurem Channel. Christentum schön, wenn es schön ist, aber es muss auch wahr sein, damit es irgendwie Sinn ergibt. Ne? Und das war halt dann meine Frage. Ich bin ein sehr logisch denkender Mensch. Ich muss mit dem Verstand Sachen begreifen und ja, als richtig empfinden, um mich dahinter zu setzen und ja, wie das auch die Bibel fordert, halt mein Leben auch dafür dann im Endeffekt geben zu können. Und deswegen habe ich mir früh diese Fragen gestellt und ich bin in der Gemeinde nicht fündig geworden bei mir. Ne? Also das war, ich bin da eher ja auf Kritik gestoßen, so nach dem Motto, hä, warum hinterfragst du das denn jetzt? Also wir lieben Jesus, es ist doch gut, Vater im Himmel, dies und das. Hört sich alles gut an, aber ist es denn auch wahr? Ja, und weil ich halt in meinem Umfeld keine Antworten bekommen habe, bin ich dann eben ins Internet geflüchtet. Hab da ja zunächst auch ziemlich viel Quatsch gefunden, aber bin dann letzten Endes zu Frank Turek gekommen. Und Frank Turek war derjenige, der mich begeistert hat, weil ich habe das erste Mal in meinem Leben gesehen, wie jemand mit breiter Brust da steht und für den christlichen Glauben einsteht. Sich nicht dafür schämen muss oder, ne, oh, ich gehe jetzt in die Schule, was werden die denken, wenn ich von Jesus rede, sondern das ist mehr so ein, so what? Ich habe gute Gründe dafür, das zu glauben. Und für mich hat sich so eine ganz neue Dimension des Christentums geöffnet, weil ich plötzlich verstanden habe, ey, das ist die Wahrheit. Ja, das hört sich nicht nur schön an und das hört sich wunderschön an, was da drin steht in der Bibel. Aber dass man das auch beweisen kann, zumindest mal so, dass ich sagen kann, ey, es gibt so eine gute Grundlage, daran zu glauben, darauf zu vertrauen. Das hat für mich alles geändert. Und dann habe ich auch verstanden, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist, weil ich behaupte einfach mal oder ich stelle einfach mal so in den Raum, wenn wir als Gemeinden heutzutage mehr mit Apologetik zu tun hätten und unsere nächsten Generation damit erreichen, ich glaube, wir würden so viel mehr erreichen können. Ey, dieses Land hier kann sich in ein paar Jahrzehnten wenden, glaube ich, behaupte ich, wenn man Apologetik wieder den Stellenwert gibt, den es auch in der Geschichte auch hatte. Ne? Hm. Deswegen Apologetik ist für mich eine Herzensangelegenheit, die mir auch in meinem Leben sehr geholfen hat und von der ich auch überzeugt bin, dass sie wirksam ist, wenn man da rein investiert. Ja.
Hörst du heute dann auch noch Frank Turek? Also wenn du mit ihm so gestartet hast?
100%, ich liebe ihn, ja. Mittlerweile, mittlerweile kennt man das alles auswendig, ja, weil man das einfach schon erstmal von 10 Leuten schon diese ganzen Argumente gehört hat und so weiter. Aber Frank Turek hat schon einen besonderen Platz in meinem Herzen, ja, muss ich schon sagen.
Ja, interessant. Bei mir war es damals Ravi Zacharias, was ja dann eine tragische Wendung genommen hat.
Leider,
ja. Nachdem herauskam, wie er abseits seines Dienstes gelebt hat. Aber genau, es ist ja oft so, ne, dass es da so eine Person gibt, die einen so inspiriert und wo man merkt, okay, hä, warum kenne ich das nicht, ne, aus meinem Kontext? Warum gibt's bei mir niemanden, der das macht? Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir da aus dem amerikanischen Raum auf jeden Fall Zugang haben, ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ein Segen des Internets, ne, dass wir einen leichten Zugang haben zu diesen Sachen. Das heißt, du beschäftigst dich auch in deinem Studium mit Apologetik oder welchen Stellenwert hat das jetzt für dich als Theologiestudent?
Also im Studium natürlich hier und da. Wir hatten das Fach Apologetik auch beim Dr. Daniel Fatius an dieser Stelle. Viele Grüße von Bibel Plus. Ja, in meinem Bachelor habe ich ihn als Lehrer gehabt. Das war ein sehr, sehr guter Unterricht. Ich habe ihn sehr genossen, weil ich mich auch schon vorher mit Apologetik sehr, sehr gerne befasst habe. Und das war natürlich dann für mich, da wurde es mir warm ums Herz bei dem Fach.
Shoutouts, ne?
Sagt man ja, auch, ne? Shoutouts. Ja, auf jeden Fall Shoutouts an den Daniel. Genau. Und dann im Masterstudiengang kam es dann erst wieder mit Fächern wie Islam halt, ne? Wo man sich dann mal wirklich mit dem Islam auseinandersetzt und sich auch mal in die Schriften einliest, ne? Und ich habe mich damals besonders beschäftigt eben mit dem Koran und wie der auch entstanden ist. Und das war schon sehr, sehr interessant für mich. Und ja, man muss halt sagen, dieses Studium ist halt nicht so Apologetik fixiert. Also ich würde mir ja wünschen, so auf Dauer, dass man so einen Zweig hat in so einer Bibelschule. Apologetik-Zweig. Ne? Wir haben den pastoralen Zweig, wir haben Musik-Zweig, wir haben Seelsorge, wir haben Teenie- und Jugendarbeit. Aber sowas braucht man, in meinen Augen. Das wäre echt krass. Ne? Aber ja, natürlich gibt es Berührungspunkte im Studium, aber jetzt nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte, sagen wir mal so.
Hast du den Koran gelesen dann, wenn du sagst, du hast dich dann so auch mit dem Islam sehr viel beschäftigt?
Große Teile, ja. Ich habe den nicht komplett gelesen, ne, muss ich ehrlich sagen, aber große Teile und auch einiges an Hadithen. Da kann man natürlich niemals zu Ende kommen, da kannst du dich ja kaputt lesen, aber einiges, ja.
Okay, das heißt Sahih al-Bukhari.
Genau, Sahih Muslim, ja. Ibn Kathir, ja, genau.
Christliche Musik und Apologetik, jetzt haben wir schon gesagt, irgendwie passt es ja schon wie die Faust aufs Auge eigentlich, Rapmusik und Apologetik. Trotzdem würden jetzt Leute, glaube ich, auch wenn sie dann deine Lieder hören, das nicht in erster Linie mit christlicher Musik verbinden. Also ich meine, was wir unter christlicher Musik verstehen, ist ja meistens eher so, da ist dann ein Klavier oder erstmal ein fetter Bass und eine E-Gitarre, aber irgendwas, ne, das einen so upliftet. Ne, so. Yes. So, das ist Worship, das ist Lobpreis, das ist irgendwie für die Seele was oder auch etwas, was die Seele auffängt. Also sehr viel Seelisches, was ja wichtig ist, sage ich mal. Dann werden aber vielleicht manche überrascht sein, gerade wenn sie dann zum Beispiel anfangen, Rote Pille zu hören oder andere Songs von dir, ne? Das hat jetzt nicht so diesen uplifting Charakter, sondern es ist ein konfrontativer Charakter. Vielleicht würden da manche sagen, oh, das ist aber gar nicht so christlich, ne? So, darf man das? so dieses
Meme, genau.
Darf man das? Was würdest du darauf erwidern, wenn Leute sagen, das ist aber nicht sehr christlich, jetzt Musik zu machen, die andere Weltbilder kritisiert?
Also ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Anbetungsmusik und christlicher Musik. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ne? Ich kann ein Lied schreiben über, ja, wie toll ich den Regenwald finde und kann damit Gott loben. Ja, aber es ist jetzt keine klassische Anbetungsmusik. Ja, Gott hat den Regenwald geschaffen. Ich darf ein Lied darüber schreiben. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, abstraktes Beispiel, aber ja, soll man der Veranschaulichung dienen an dieser Stelle hier. Das ist christliche Musik. Anbetungsmusik wäre ja das, was man eben in der Gemeinde halt singt, ne? Und für mich ist ganz gleich, mach halt christliche Musik erstmal, ja, ganz grundsätzlich mal. Natürlich ist Jesus da immer im Zentrum und immer erwähnt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Song, wo Jesus nicht drin vorkommt, kann das sein? Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber...
Also das ist immer was, Jesus gehört auf jedem Song auf jeden Fall, ja.
Ja, es soll immer im Zentrum sein, ja. Das ist mir ganz wichtig. Genau, zur Sache der Konfrontation. Ich glaube, das Evangelium ist an sich im Kern schon konfrontativ. Denn das Evangelium greift den natürlichen Menschen immer an. Ja, dafür musst du jetzt nicht da vorne dich hinstellen und irgendwas ins Mic rappen. Es reicht, wenn Leute die Bibel lesen und da drin im Spiegel sehen, wer sie eigentlich sind. Und das ist immer konfrontativ. Und ich glaube, wir haben im 21. Jahrhundert heute sowieso ein anderes Verständnis und eine andere Herangehensweise, wie wir evangelisieren, ne? Und meist, also kannte ich das auch aus meiner ersten Gemeindeerfahrung und so sehe ich das auch leider häufig, dass man immer anfängt mit: Ja, Jesus liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist richtig. Das ist total wahr, keine Frage. Die Frage ist, war das die Strategie von den Aposteln? Haben die Aposteln das so gemacht? Und wenn ich die Bibel lese, erkenne ich da drin eher das Gegenteil. Sie haben straight facts gepredigt. Sie gingen zu den Leuten hin, nahmen kein Blatt vom Mund, haben sich natürlich, Stichwort Kontextualisierung, mit den Leuten beschäftigt, sind in ihre Welt hineingetaucht, haben aber niemals die Botschaft verwässert. Und Botschaft, Kern der Botschaft war immer, du bist ein Sünder, Christus ist für dich gestorben und es gibt ein Gericht am Ende der Zeit und Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt als Zeichen dafür, als Beweis dafür, dass dieses Gericht tatsächlich stattfinden wird. Das Ding ist, du hast ein riesiges Problem mit deinem Schöpfer und das ist keine gute Sache. Ja? Und es gibt einen Weg, Christus ist der Weg. Ne? Und das war immer sehr konfrontativ. Ja? Ich denke an Apostelgeschichte 17 zum Beispiel. Das war immer konfrontativ. Vielleicht von der Art und Weise, von der Stimmung her, ne? Wir wissen nicht, wie Paulus das, mit welcher Stimmlage er das gesagt hat, aber von der Stimmung her ist es natürlich bei mir vielleicht ein anderer Fall. Ich denke da aber auch an einen David Wood zum Beispiel, der mal dasselbe gefragt worden ist. Ja, kann man so, darf man so spotten über andere Religionen? Ist das weise? Ist das gut? Da darf man verschiedener Meinung sein. Ich denke da so ein bisschen an Elia auf dem Karmel. Ne? Das Argument hat er auch gebracht. Ja, wo die Baals-Propheten oder Baals-Priester da ankommen und sich die Haut aufschlitzen, um dem Gott Baal irgendwie dazu zu bewegen, das Feuer vom Himmel zu schicken. Und im Endeffekt kommt nichts und Elia steht daneben und sagt, ach so, schläft er vielleicht? Vielleicht trommelt ihr noch ein bisschen lauter, vielleicht schneidet ihr euch noch weiter die Haut auf, vielleicht wird er dann irgendwann mal aus seinem Schlaf erwachen. Oder sitzt er vielleicht auf dem Pott? Ich weiß nicht. Ne? Also so schon abfällig. Ja, das muss man nicht immer so machen. Das ist auch, also wenn ich jetzt im persönlichen Gespräch mit einem Menschen bin, der Atheist ist, der Muslim ist, dann werde ich dem erstmal nicht davon erzählen, dass Mohammed ein Pädophiler ist. Ja, ich sage das jetzt mal so an dieser Stelle. Dann werde ich mit dem ein bisschen sensibler reden. Natürlich, ich will den Menschen ja in dem Moment gewinnen. Hier bei Rap, wenn ich Weltbilder attackiere oder der Sinn von der Rapologetik-EP auch, ist für mich das Weltbild an sich in Frage zu stellen. Und da denke ich mal, was Logik angeht, was Argumente angeht, darf man ruhig auch mal sagen, hey, ich habe ein Problem mit deiner Meinung, einfach weil ich glaube, dass es bessere Argumente für eine andere Sicht gibt. Ne? Und ich glaube, da ist Konfrontation jetzt nicht unbedingt fehl am Platz. Ich glaube, dass es sogar biblische Grundlage dafür gibt. Ja.
Wir sind es natürlich auch nicht gewohnt als Gesellschaft, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der dazukommt. Also das ist auch ein interessantes Phänomen. Wir sind in einer wahnsinnigen Überinformationsgesellschaft, in einem Überaustausch auch, also Social Networking, ne? Also von LinkedIn bis zu TikTok, keine Ahnung, ne? So gibt's ja alles. Und dennoch tun wir uns immer schwerer damit, uns aus einer gewissen Bubble herauszubegeben. Ist ja auch so dieser Algorithmus-Gedanke. Ne? Mein Algorithmus bildet seine eigene Bubble um mich herum.
Yes.
Das ist schon ein interessantes Phänomen. Ich finde die Elia-Geschichte da auch sehr interessant, genau, zu sehen, wie er damit umgeht, ne, dass sie hier in diesen Wettstreit mit ihm treten. Und klar, vielleicht haben einfach viele nicht auf dem Schirm, dass christliche Musik halt, wie du sagst, nicht nur Anbetungsmusik ist.
Yes, genau.
Und von dem her, glaube ich, ist es auch eine gute Chance. Ne? Schaut mal gerne über den Tellerrand, wenn ihr das hier hört. Ne? Guckt euch an. Ich habe vor kurzem zum Beispiel von Skillet diese Version gehört, O Come Emmanuel, glaube ich.
Yes, ja, ja.
Das ist auch super, der Song, finde ich, obwohl das gar nicht an sich meine Musikrichtung ist, ne? Aber ja, das könnte man so der Oma vorspielen, so die ersten 2 Minuten ist so ganz ruhig und dann fängt so dieser Teil an, wo die E-Gitarre fetzt. Das ist auch christliche Musik. Ne? Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen und auch, ne, welche Art von Musik bewirkt auch was emotional und so weiter, klar. Wobei ich es bei dir nicht den Eindruck hatte, dass du da Hass schürst oder irgendwie.
Nee, überhaupt nicht. Nur Liebe. Nur Liebe für alle Menschen, die mich drängt.
Genau, du konfrontierst zwar, aber es ist nicht motiviert durch Hass oder Abfälligkeit.
Auf keinen Fall.
Das ist ja nochmal ein Unterschied. Trotzdem bleibt ja diese Art von christlicher Musik eine Nische.
So ist
das heißt, es wird immer so bleiben wahrscheinlich, dass christliche Musik in erster Linie Hillsong und Co. ist. Worship-Musik, Musik, die im Gottesdienst eingesetzt wird. Es wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schwierig, deiner Lobpreisband in deiner Gemeinde deinen Song beizubringen und zu sagen, wir singen jetzt alle gemeinsam zum Einstieg des Gottesdienstes Rote Pille.
Ja, genau, genau.
Das wäre auch mal interessant.
Ja, es gibt bestimmt Ecken in der Bronx oder so, da könntest du es vielleicht sogar machen. Aber
vielleicht, ja.
Stichwort so Kontextualisierung,
ja. Gut, die O-Bros zeigen es ja auch, ne? Die bringen diese Sache ja auch auf die Festivals und so weiter. Und da singen die Leute ja wirklich mit, die da kommen. Aber klar, es wird nicht die Primärmusik sein. Und damit zusammenhängt ist aber ja schon die Frage, die ja sowohl die christliche Rap-Musik als auch die Apologetik an sich betrifft. Wenn es so ein Nischenthema ist, wie kriegt man das an den Mann? Also da würde ich so ein bisschen die Brücke schlagen, auch mit dir in dieser Folge, zu sagen, es geht jetzt nicht nur primär um die Musik natürlich, sondern auch um dieses Thema allgemein, Apologetik, diese Herangehensweise, andere zu hinterfragen, Argumente zu liefern. Wie kriegt man das an den Mann, wenn man jetzt nicht professioneller Apologet ist. Ne? Also du bist jetzt jemand, der das ja nicht beruflich macht in dem Sinne. Du willst es aber an den Mann bringen. du hast vorher schon gesagt, wir brauchen das mehr, ja?
Ja.
Vielleicht würde ich da noch ein bisschen konkretisieren wollen. Was würdest du sagen, was genau bräuchten wir mehr, damit das Thema Apologetik präsenter und intensiver und relevanter wird in der christlichen Community?
Ich glaube, es braucht erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass die Bibel das erstmal gebietet. Ja, 1. Petrus 3, Vers 15 ist da eine Stelle, 2. Korinther 10, Vers 5 ist da eine andere Stelle, die das impliziert. Ja, ich glaube, Apologetik ist erstmal geboten. Wir müssen den Menschen antworten können. Das ist erstmal ganz klar, weil die Bibel es sagt, weil Gott es sagt, weil Jesus es will. Ja, und ich glaube, zweitens müssen wir den Menschen erstmal zeigen oder überhaupt klar machen, was das für einen Unterschied macht. Ne, ich bin darauf gestoßen, weil ich mir diese Fragen selber gestellt habe. Das macht vielleicht nicht jeder. Vielleicht ist nicht jeder so jemand, der so haarspalterisch logisch denken muss, wie vielleicht du und ich, sondern der vielleicht einfach auch Sachen gut akzeptieren kann einfach. Ne? Trotzdem ist es wichtig, worauf baust du deinen Glauben auf? Weil ich erlebe das immer wieder, dass Menschen hauptsächlich ihren Glauben auf Emotionen aufbauen. Und Emotionen sind trügerisch. Christian Almasud hat das, glaube ich, mal gesagt. Ne? Emotionen sind ein gutes Tacho, aber es ist ein ganz schlechtes Navi. Ja, und den Spruch fand ich richtig gut, weil genau so ist es. Ja, Emotionen ändern sich. Emotionen betrügen dich. Ja, jeder hat von uns schon mal geträumt, ist aufgewacht, hat von irgendjemandem geträumt und ist auf einmal sauer auf den, weil der im Traum irgendwas gemacht hat. Und dann brauchst du vielleicht erstmal die zweite Tasse Kaffee, damit du auf die Idee kommst, der Moment mal, der hat das gar nicht wirklich gemacht. Ja, aber du warst trotzdem, du hast diese Emotion gehabt. Du warst sauer. Das ist ein sehr schlechtes Navi. Und ich glaube, wenn du Paulus fragst, worauf er seinen Glauben gebaut hat, 1. Korinther 15, dann ist das die Auferstehung. Dann ist das ein historischer Fakt. Es ist ein historischer Fakt, worauf er seinen Glauben baut. Und ich glaube, wir sollten uns alle mal hinterfragen, worauf bauen wir eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere Grundlage? Wofür lohnt es sich überhaupt, den Kopf hinzuhalten? Ne? Und ich glaube, wenn man da, sag ich mal, dieses Verständnis von Glauben hat, das ist ein naives Fürwahrhalten. Ich glaube, dann hat man nicht das biblische Verständnis von Glauben. Ja, ich glaube, das biblische Verständnis von Glauben, das ist eben ein evidenzbasiertes Vertrauen auf jemanden, der sich offenbart hat, der dir genug Gründe gibt dafür, ihm zu vertrauen. Es ist immer erstmal seine Aktion und unsere Reaktion. Das ist das Vertrauen eben. Ne? Und seine Aktion hinterlässt Spuren, hinterlässt Beweise. Und die dürfen wir und sollen wir wissen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, die Relevanz erstmal aufzuzeigen. Und Strategien zu entwickeln, wie wir das wirklich an den Mann dann bringen, tatsächlich. Ne? Bei mir ist das jetzt zum Beispiel die Musik. Ich weiß, dass 90% meiner Zuhörer sind Christen. Ja, 90%, die diese Musik erreicht, sind keine Atheisten, keine Muslime, keine Pantheisten, sondern das sind eben Christen. Und deswegen richte ich mich auch eigentlich eher daran, Christen sprachfähig zu machen mit diesen Liedern. Denn, wie gesagt, trockene Argumente behältst du dir nicht so gut. Was du dir viel eher behältst, ist ein guter Reim, ist ein interessantes Wortspiel. Ne? Das bleibt halt hängen und im Zweifel hast du das halt abrufbereit, wenn du mal im Gespräch bist. Und genau das ist so mein Approach, den ich so mit der Musik auch verfolge, Leute sprachfähig zu machen, ihren Glauben erklären zu können und auch mit dem Finger drauf zeigen zu können, das ist genau der springende Punkt, warum ich nicht Muslim bin. Das ist genau der springende Punkt, warum ich kein Atheist bin, sondern weil das Christentum Recht hat. Ne?
Ja. Du hast zuvor gesagt, Glaube ist kein naives Fürwahrhalten. Auch ein Zitat aus einem deiner Songs. Ne?
Ja, wer vieles Prinzip, sondern Wahrheiten. Ja.
Genau. Aus dem Song Logismus Katraoutis, glaube ich. Ne?
Katraoutis, ja, genau.
Jetzt ist es aber so, dass ja schon viele den Glauben für genau das halten. Also, oder vielleicht auch sogar sagen, das ist das Ziel des Glaubens. Also, ich meine, hier könnten ja Leute erwidern zu sagen, ja, okay, 1. Petrus 3, Vers 15 ist schön und gut, aber ich komme dir halt mit den Worten von Jesus, der sagt, werdet wie die Kinder. Ne? Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Himmelreich nicht erben. Und da würden ja Leute sagen, aber das ist ja ein naives Verwahrheit. Also, ich meine, Kinder machen ja genau das. Sie halten etwas ganz naiv aus Vertrauen für wahr. Also wenn ich denen sage, jetzt kommt der heilige St. Nikolaus, ja, dann glauben die mir das erstmal. Ne? Das ist ein naives Verwahrhalten.
Yes.
Wie gehst du dann mit dieser Spannung um? Also einerseits zu sagen, du bist ein logisch denkender Mensch und du siehst aus der Bibel einerseits das Gebot, das zu begründen. Andererseits könnten jetzt aber Leute erwidern, okay, aber ich glaube, ich will werden wie ein Kind. Und ich glaube, Glaube ist was ganz Einfaches und ist gar nichts Kompliziertes, Verkopftes.
Ich glaube, das ist das Spannende am Evangelium. Es ist einerseits so einfach, dass jedes Kind es verstehen kann und andererseits so tief und beeindruckend tiefgründig und kompliziert manchmal, dass der größte Intellektuelle da seine Schwierigkeiten und so an seine Grenzen kommt. Ne? Und ich glaube, das ist das Schöne am Evangelium. Ne? Es ist halt für alle. Ne? Ich glaube, was mit diesem kindlichen Glauben besonders wichtig ist, und den sollen wir ja alle haben, ja. Ich habe mir das immer so erklärt, und zwar habe ich das anhand dessen gemacht, dass ich mir die Frage gestellt habe, für mich ist Glaube ein Werk. Ja, diese Frage habe ich mir gestellt. Und dann habe ich überlegt, naja, als Kind sitzt du da mit verschränkten Armen und vertraust einfach darauf, dass deine Eltern morgen Essen auf den Tisch bringen. Da vertraust du einfach darauf. So. Du musst dafür keinen Finger krumm machen, du sitzt da einfach und vertraust, weil du weißt, das sind meine Eltern. Natürlich bringen die morgen Essen auf den Tisch. Ich vertraue denen 100%. Ich kann dafür jetzt keinen empirischen Beweis vorlegen, aber ich weiß, das wird morgen passieren. Ich bin mir so sicher, ich vertraue darauf. Ich glaube, das hilft so ein bisschen zu verstehen, wie ich, glaube ich, auch diesen Satz meine, dass Glauben eben kein naives Fürwahrhalten ist. Ja? Man hat eben diese Evidenz, die bleibt da. Ne? Und natürlich ist es eine Beziehung, die letzten Endes, auf der das alles basiert, ja, eine Beziehung von einem Kind zu seinem Vater, von einem Geschöpf zu seinem Schöpfer, und die ist erstmal relativ simpel, ja, Vertrauen oder nicht Vertrauen, ne, aber du darfst dieses Vertrauen untermauern mit guten Gründen, und ich glaube, die gibt er auch, und ich glaube, das ist auch sein Wille. Er fragt so häufig, prüft mich doch, testet mich doch, ne, und ich glaube, das sollten wir tun, ja, also ich für meinen Teil habe das als sehr wichtig empfunden in meinem Weg zu Christus oder mit Christus, ja.
Hast du so eine Art von Feedback schon bekommen, also von Leuten, auch jetzt auf deinem bisherigen musikalischen Weg, dass sie gesagt haben, hä, aber so verstehe ich Glaube gar nicht, und was ist denn das für ein komischer Glaube?
Tatsächlich gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Also ich wundere mich selber ein bisschen darüber, weil ich glaube schon, dass das den einen oder anderen, also ich kenne zumindest mal einige Leute, die aus meiner Vergangenheit, die würden das so sagen. Aber ich habe bisher tatsächlich eher Positives gehört, so nach dem Motto, krass, ich bin nicht mal Christ, das ist musikalisch krass, aber ich sehe trotzdem, weißt du, ich sehe das gar nicht als angreifend, ich sehe das als, ey, das ist Kunst, das ist nice, das ist genau das, was wir brauchen, ne? Ich stimme mit deiner Message vielleicht nicht überein, aber das, was du machst, das ist, das kann man sich anhören, ne? Und das fand ich echt ermutigend, ne? Eher positiv tatsächlich, ja.
Ich meine, es ist ja interessant, dass allein die Botschaft des Evangeliums an sich schon so ein Affront ist in unserer Gesellschaft. Ich glaube, die Obros haben da auch mal jetzt vor kurzem einen Song veröffentlicht, irgendwie, wer sind die oder wer sind diese, wo sie
ja,
diese... Wenn wir über das Kiffen reden würden, ne, dann hätte keiner ein Problem mit uns. Wenn wir über Drogen rappen würden, hätte keiner ein Problem mit uns. Aber wenn wir das Evangelium predigen, dann wird es sehr schwierig. Ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich schon interessant, dass man auch merkt, klar, die Botschaft an sich, du hast gesagt, es gibt Kollegen, die sagen, hey, ich empfinde das nicht als angreifend, ich empfinde das nicht als etwas, wo du mich niedermachen möchtest, aber ich denke, der Charakter, wie du auch vorher gesagt hast, der Charakter des Evangeliums wird von vielen Menschen leider genauso empfunden. So, hey, das greift mich zutiefst an, weil du in etwas hineinsprechen willst, was mein Innerstes betrifft.
So ist es, ja.
Und von dem her würde ich dir da zustimmen, zu sagen, ja, wir müssen erstmal die Bibel anschauen und verstehen, wir dürfen das. Ja, das ist, oder sogar, wie du gesagt hast, das ist uns geboten.
Ne? Yeah.
Das Evangelium nicht reinzuschmuggeln, nicht irgendwie einem wie eine Creme drauf zu schmieren, möglichst angenehm, sondern auf die Art und Weise, die es halt braucht. Ich meine, ich erlebe das selber in meinem Kontext auch unterschiedlich. Ne? Wenn ich mit Muslimen rede, rede ich anders, als wenn ich mit, keine Ahnung, Esoterikern rede.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, was ich als falsch empfinde, dass wir immer mit dieser Erwartung in ein Gespräch reingehen, boah, der muss doch das jetzt voll toll finden, was ich dem jetzt erzähle von Jesus. So. Guck dir die Apostel an. Ey, die sind auf so eine gewaltige Wand gestoßen mit ihrer Botschaft. Die Leute haben die verfolgt. Ey, Apostelgeschichte 17, die sind von Thessalonich nach Beröa nachts abgehauen. Die Leute sind denen 70 Kilometer nachgelaufen. Hm. Weißt du, was die da ausgelöst haben? Dass die Leute bereit sind, 2 bis 3 Tagesreisen auf sich zu nehmen, nur um Paulus und Silas dran zu kriegen. So. Und dann denke ich mir so, die haben einfach damit gerechnet. Das war für die nichts Besonderes. Die kommen nach Beröa und dann direkt wieder in die Synagoge. Weiter geht's. So, wir erwarten das. Wir erwarten, dass das Evangelium großflächig auch abgelehnt wird. Und wir ertragen das nicht nur, wir erwarten das. Und natürlich ist das nicht der Optimalfall, aber ich glaube, es ist der Realfall. Ja, wir müssen damit rechnen, dass das passiert. Und uns nicht daran messen, wie viele Leute wir bekehrt haben, sondern wie oft haben wir das Evangelium gepredigt. Das ist wichtig. Ja, wir sind quasi die Botschafter, die diese Reaktionen überhaupt erst oder durch die Gott die anderen Menschen eben in ihrem Denken provoziert mit dieser Botschaft. Ne, wir sind die Botschafter und wir sollten das einfach sagen. Und statt uns immer zu fragen, oh nein, war das jetzt, dann trete ich denen hier auf den Schlips, das ist genau dein Job. Genau das sollst du tun. Ne?
Ja, das Interessante ist, dass die Bibel da tatsächlich sagt, wenn wir um Christus wegen verlästert werden, können wir nichts machen. Wenn wir verlästert werden, weil wir uns dämlich verhalten, dann sind wir selber schuld.
So ist es, genau.
Und genau wie du sagst, ne, wir müssen damit rechnen, oder wir dürfen andersrum, wir dürfen nicht damit rechnen, dass automatisch jeder das gut findet. Mhm. Aber das Coole ist ja, wir haben so kreative Möglichkeiten heutzutage und so vielfältige Möglichkeiten, das kulturell adäquat zu vermitteln, dass es wenigstens verstanden wird. Und das ist ja das, was du auch machst mit deiner EP dann, es in ein Gewand zu packen und in eine kulturelle Form zu packen, die halt von einer bestimmten Gruppe verstanden wird.
Und ich glaube, das Schöne ist auch, warum ich vielleicht auch in einer besseren Position bin mit dieser Konfrontation, man erwartet das von Rap. Man erwartet das einfach von Rap, da wird immer dieses lyrische Du gedisst und fertig gemacht. Man erwartet da einfach Konfrontation, deswegen trete ich da wahrscheinlich auch gar nicht so vielen auf den Schlips, weil man das irgendwie auch erwartet, ne?
Ja, wenn du dieselben Texte in den Hillsong packst, dann
könnte schwierig werden, ja.
Vielleicht noch eine apologetische Frage an dich. Da du jetzt ja in deiner EP verschiedene Weltbilder auch in einer polemischen Apologetik angreifst. Ich würde ja sagen, Apologetik hat so diese 2 Komponenten. Einmal die Polemik, genau, wo ich andere hinterfrage, und dann diesen Apologia-Aspekt. Ich muss auch was verteidigen und begründen können von mir. Was überzeugt dich denn persönlich am meisten vom christlichen Glauben?
Also wenn du mich jetzt versuchst, auf ein Argument zu reduzieren, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, könnte ich so nicht benennen, weil es ist die Masse an Argumenten. Das ist, glaube ich, das größte Argument, die Masse an guten Gründen. Ne? Für mich war es wahnsinnig wichtig zu verstehen, erstmal, ich kann mir, also wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, der Christus nicht kennt, der vielleicht Atheist ist, dann ist es, habe ich es so zumindest mal in meiner Erfahrung so kennengelernt, dass es nicht so schlau ist, sich auf irgendwelche spezifischen Detailfragen aufzuhalten und mit Leuten darüber zu reden. Ja, das haben die und die und die doch rausgefunden. Da muss er sich erstmal 10 Stunden einlesen, dann können wir weiterreden. Halte ich für nicht gut. Das Wichtigste ist, glaube ich, wir können auf eine Sache appellieren, an die wir beide gerade verfügbar haben. Das ist die Logik. Ja, A plus B gleich C, und du weißt automatisch, alles klar, dann ist C minus B gleich A. Das ist bei dir drin, wir beide greifen darauf zu, das haben wir noch nie gesehen und noch nie angefasst, aber es ist da, ja. Und wir können über diese Dinge reden und dann Rückschlüsse ziehen, was muss die Ursache dafür sein? Und das sind eben diese gängigen Gottesbeweise, kosmologischer, teleologischer, moralischer, Kontingenz und so weiter, ne? Die ganzen Argumente. Und dann hat man diese Bandbreite, ja, es muss zeitlos sein, es muss immateriell sein, persönlich und so weiter, du hast allmächtig, allwissend, das ist so wichtig, dass es diese Attribute hat, und dann steckst du auf einmal die Bibel auf, bisher haben wir noch gar nichts in der Bibel geguckt, wir haben einfach nur auf unsere Logik zugegriffen, die wir alle haben, dann machen wir die Bibel auf und lesen genau von dieser Ursache, so, und das ist der Punkt, und dann zusätzlich dann noch von 40 Autoren, in einem Zeitraum von 1600 Jahren, in 3 verschiedenen Sprachen, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Stände. Ey, crazy. Und die schreiben alle über den. Und die schreiben eine gängige Geschichte, eine durchgehende Geschichte, haben einen roten Faden. Und dann gibt es da Prophezeiungen auf die Zukunft. Teilweise so krass, dass es auf den Tag genau ist. Ja, ich denke da an die 69-Jahre-Wochen in Daniel. Ne? Das hat mich damals umgehauen. Das ist, glaube ich, der krasseste. Also wenn du mich jetzt wirklich, wirklich festnageln müsstest, du hast nur noch ein Argument, was du in Zukunft nur noch benutzen darfst, dann ist es das. Auf den Tag genau. Und wir haben durch die Qumran-Funde die Sicherheit, dass es das zweite Jahrhundert vor Christus mindestens war, wo Daniel geschrieben, also die Abschrift von Daniel entstanden ist. Ja. Daniel war früher. Das ist crazy. Und das ist wirklich, ich sag's nochmal, das Christentum ist wirklich das Weltbild, was in meinen Augen nicht umzustoßen ist. Du kannst, deswegen das Kartenhaus auf meinem Cover auch, ne? Alle Weltbilder sind wie ein Kartenhaus, ja. Und mein Ziel ist es, eine Karte rauszuziehen bei dir. Ich muss nicht alles zerstören. Es reicht eine Karte, dann fällt alles meistens zusammen. Beim Christentum gibt es diese Karte in meinen Augen nicht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Vielleicht wird mich jemand meines Besseren belehren. Ich glaube nicht dran. Aber könnte ja sein, ne?
Ja, spannend. Also quasi ein Sammelargument, ne?
Ja.
Die Summe aller Argumente bildet die Stärke. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor kurzem. Ich glaube, im amerikanischen Raum wurde vor kurzem ein YouTube-Video veröffentlicht, oder dieses Jahr auf jeden Fall, wo auch diese verschiedenen Apologeten gefragt wurden, ne? Von John Lennox bis alle
möglichen. Ja, ich habe das gesehen. Ja, ja.
Fand ich auch interessant, ne? Dass auch da zu sehen, dass selbst die hochrangigen Apologeten verschiedene Argumente nennen, ja. Was ja eigentlich deinen Case unterstützt, ne? Zu sagen, hey, es gibt so viele. Selbst die Hochrangigsten sagen, hey, wir können verschiedene wählen, die sind alle gut.
Ja, so. Ja, absolut.
Genau, John Lennox hat auch gesagt, ja. Er hat ja gesagt, so das Stärkste für ihn ist die transformative Kraft des Evangeliums. Ne? Es war sehr untypisch für einen Apologeten, aber es ist natürlich auch ein Argument, ne? Zu sehen, hey, was ist schlussendlich die Auswirkung des Christentums auf den Menschen? Die transformatorische Kraft, vergleiche das mit anderen Weltbildern, zum Beispiel Islam, ja, und ziehe Rückschlüsse. Ne?
Ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, das liegt auch an seiner Weisheit so ein bisschen. Wenn man, glaube ich, im Alter ist, dann werden diese ganzen logischen Sachen langweilig und auf einmal siehst du nur noch diesen wahnsinnigen Impact des Evangeliums auf die Menschen. Ne? Und ich glaube, das ist dann, was am Endeffekt da für dich auch zählt. Ne? Deswegen, ich kann ihn schon ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht werde ich auch mal so, ich hoffe.
Ja. Ja, ich würde hier so ein gewisses Fazit ziehen in dieser Folge. Ich hoffe, dass Leute ermutigt sind, auch durch das, was du machst mit deiner Rapologetik, dass wir erkennen, vielleicht sind wir in einer neuen Zeit. Und das wäre meine Abschlussfrage an dich tatsächlich. Glaubst du, wir sind in einer Zeit, in der Apologetik im europäischen oder, sagen wir mal, im westlichen Christentum wieder zu einer Standarddisziplin wird? Oder glaubst du, es wird eine Nische bleiben?
Sehr schwierige Frage. Aber ich glaube, wir kommen gerade aus so einer krassen Wohlstandszeit in eine Zeit hinein, die vielleicht das genaue Gegenteil davon ist. Und ich glaube, das zwingt uns wieder zu Gott hin. Und ich glaube, das zwingt uns auch wieder, die Wurzeln unseres Handelns, die Wurzeln unserer Gedankenkonstrukte und unseres Weltbildes nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und ich glaube, da wird Apologetik wieder sehr relevant sein. Ne? Ich glaube, uns ging es sehr, sehr lange viel zu gut. Und ich glaube, dass man da einfach einschläft, ja, dass dann so ein Wohlfühlevangelium kommt, ne? So, wo auf einmal ja Sünde nicht mehr so wichtig ist, wo es nicht mehr so wichtig ist, irgendwas begründen zu können oder so. Ich habe das halt, diese Erfahrungstheologie auch sehr stark, ne? Ich glaube, das wird sehr in den Hintergrund rücken, wenn wir dann wirklich mal auf den Boden der Tatsachen stehen und wieder verstehen müssen, ey, der christliche Glaube hat ein Fundament. Und dieses Fundament ist halt eben ein historischer Fakt, das ist die Auferstehung. Und daran hängt letzten Endes alles. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das Alte Testament völlig wahr. Dann wurde Jona vom Fisch verschluckt, dann ist das Rote Meer geteilt worden, dann ist alles wahr, weil Jesus hat gesagt, das ist wahr. Und jemand, der von den Toten aufersteht, der wird schon einen Grund haben, das zu sagen, ja. Und er hat gesagt, der Rest wird auch noch kommen und der ist auch wahr, ja, das Neue Testament. Und genau das finden wir vor. Genau, und ich glaube, Apologetik wird relevant werden, wenn Zeiten schwieriger werden. Definitiv.
Ja, ich hoffe, dass es eine Ermutigung ist, dass Leute, die in diesem Thema interessiert sind, und das sind ja einige, die unseren Podcast hören, dass sie vielleicht ähnlich wie du überlegen, wie kriege ich das an den Mann? Ne? Und jeder von uns hat da verschiedene Talente, Begabungen, Kontexte, Sozialgruppen, Peergroups und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind ja schier endlos, das zu machen. Von dem her hoffe ich, dass deine Rapologetik-EP als Inspiration dient. Vielen Dank dir erstmal auch, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank dir auch für deine Musik, genau. Bin sehr gespannt auf die weiteren Resonanzen auf die Songs, die noch veröffentlicht werden, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Mitte Dezember sind ja noch nicht alle Songs veröffentlicht. Mal schauen, wie die Resonanz wird auf,
ich bin auch sehr anderen
Songs. Zum Beispiel auf den Song Dilemma.
Ja. Der kommt heute Nacht, wo wir es gerade aufnehmen. Ne? Das wird wahrscheinlich
genau, schon draußen sein. Genau, heute Nacht. Der Song Dilemma, der sich dann um den Islam drehen wird. Bin sehr gespannt auf die Reaktion darauf. Vielen Dank dir für deine Zeit und für deine Gedanken. Und vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuschauer von unserem Podcast. Gerne Kommentare dalassen, Likes teilen, auf allen Plattformen von SchülerVZ bis ICQ und
die gängigen halt, ja.
Genau, die gängigen. Ne? Ja. Und schaut natürlich gerne bei Illyricus rein, auf Spotify, YouTube gibt es deine Songs auch, ich glaube Apple Music.
Überall.
Genau, überall, wo es halt Musik gibt. Ne? Mhm. Könnt ihr das nachhören, Rapologetik EP, schaut da gerne rein und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Macht's gut. Seid gesegnet. Macht's gut.